Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf Gottes Wort aus Psalm 49 und zwar auf den gesamten Psalm 49. Dem Vorsänger. Von den Söhnen Korahs ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle, horcht doch auf, alle Bewohner der Welt. Ihr Menschenkinder und Herrensöhne, alle miteinander, reich und arm. Mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen und beim Lautenspiel mein Rätsel eröffnen. Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen, auf ewig. Damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sähe. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben. Der Tor und der Narr kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen. Ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Aber der Mensch in seiner Pracht, der bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit. Und doch haben ihre Nachkommen Wohlgefallen an ihren Worten. Herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab. Der Tod weidet sie und die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Das Totenreich verzehrt ihre Gestalt, fern von ihrer Wohnung. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Denn er preist sich glücklich, solange er lebt. Und man lobt dich, wenn es dir gut geht. Bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, worüber machst du dir gerade Sorgen? Was fürchtest du? Wovor hast du Angst? Ich weiß nicht, was deine Antwort ist, aber vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich dich nicht gefragt habe, ob du Sorgen hast oder ob du Angst hast. Denn ich bin mir sicher, dass du vor irgendetwas Angst hast. Ja, auch wenn man es dir vielleicht nicht ansieht und auch wenn du vielleicht ganz gut darin bist, es zu verdrängen, wenn du über morgen nachdenkst oder über nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, dann gibt es Dinge in deinem Leben, da bin ich mir ganz sicher, die machen dir Sorgen oder Angst. Kurz vor seinem Tod hat Jesus es den Jüngern gegenüber mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt zu ihnen, in der Welt, da habt ihr Angst. Unruhe, Sorgen und Angst, das ist ja sowas wie der Grundzustand von uns Menschen. Und zwar unabhängig davon, ob wir Christen sind oder nicht. Ja, manche von uns sind besser darin als andere, das irgendwie wegzulächeln, zu überspielen, zu verdrängen. Aber niemand, kein Mensch kommt aus der Nummer wieder raus. In der Welt, da habt ihr Angst. Angst vor Inflation, vor Arbeitslosigkeit, vielleicht davor, dass das Leben hier in Deutschland für uns Christen in Zukunft enger und härter wird. Angst davor, was aus unseren Kindern oder Enkeln wird. Angst vor Konflikten, Angst vor Krieg, Angst vor Armut, Angst vor Krankheit. Und vor allem Angst vor dem eigenen Tod. Aber was ist eigentlich die Ursache für unsere Angst, für unsere Sorgen? Und es gibt viele davon. Aber ich glaube, in diesem Psalm hier in Gottes Wort finden wir drei Stück. Der erste Grund ist, wir haben Angst, weil diese Welt gefallen ist und weiter zerfällt. Du und ich, wir sind da drin, wir kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus. Jeder von uns ist heute einen Tag näher an seinem eigenen Tod als gestern. Und der Tod und auch seine Vorboten erschrecken jeden von uns. Zweiter Grund, den uns dieser Psalm zeigt, warum wir Angst haben, der ist, weil es andere Menschen gibt, die scheinbar weniger Angst haben. Und irgendwie malt uns das vor Augen, ja, also irgendwo hier unten bin ich und da oben sind andere und die haben Geld und denen geht's gut und die haben scheinbar keine Angst. In Klammern, wir werden noch sehen, alle Menschen haben Angst, aber manche sehen so aus, als hätten sie genug Geld, um sich aus dieser Angst rauszukaufen. Dann zeigt uns der Psalm noch einen dritten Grund für unsere Angst. Denn diese Menschen hier oben, die machen sich jetzt gerne daran, die Menschen hier unten in Angst und Schrecken zu versetzen. Weil sie mehr Geld haben, weil sie mehr Macht haben, einfach weil sie es können. Das sind also drei Dinge, die uns dieser Psalm zeigt, drei Faktoren, die uns Angst machen. Unsere eigene Endlichkeit, unsere Schwäche gegenüber anderen und die Bedrohung durch andere. Und Gott? Ja, Gott sieht das alles. Gott sieht dich in deiner Angst. Er sieht dich als sein Kind, wie du immer wieder in dieser Welt Angst hast. Er ist dein Vater, er hat dich lieb und er möchte nicht, dass du Angst hast. Und deswegen hat Gott eine Antwort gegeben auf deine Angst. Und wegen dieser Antwort feiern wir heute Ostern. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auferweckt. Jesus ist auferstanden, er lebt. Die Herausforderung ist nur, die Auferstehung von Jesus, die ist ja jetzt schon 2000 Jahre her. Und unsere eigene Auferstehung, die liegt noch in der Zukunft. Und da könnte man ja die Frage stellen, okay, was hat Ostern jetzt eigentlich mit meinem Heute zu tun? Oder anders gefragt, wie ändert die Auferstehung mein Leben heute? Und die Antwort auf diese Frage gibt uns Gottes Wort im Psalm 49. Und wenn wir Psalm 49 so lesen, dann ist euch vermutlich auch aufgefallen, vordergründig geht es erstmal gar nicht so sehr um die Auferstehung. Ja, die Auferstehung ist erstmal nicht das Problem, es ist nicht die Frage und es ist auch nicht das Thema. Aber wenn man genau liest, wird man feststellen, die Auferstehung ist die Antwort auf die Frage, die dieser Psalm stellt. Ja, die Frage, den Kern, sozusagen die Überschrift des Psalms, finden wir in Vers 6. Da stellt der Psalmist nämlich eine Frage: Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Oder anders gefragt, kürzer gefragt, gibt es eine Antwort von Gott auf meine Angst? Und Gott sagt ja. Die Auferstehung ist die Antwort auf meine Angst. Und so ist das Thema für heute Morgen, wie die zukünftige Auferstehung dir heute Ruhe schenkt. Wie die zukünftige Auferstehung dir heute Ruhe schenkt. Und die Antwort auf diese Frage, die uns der Psalm gibt, die hat sehr viel mit Lösegeld zu tun. Deswegen haben die drei Punkte heute auch mit Lösegeld zu tun. Erstens, jeder Mensch braucht ein Lösegeld, um aufzuerstehen. Zweitens, kein Mensch hat eigenes Lösegeld, um aufzuerstehen. Und drittens, weise Menschen vertrauen auf fremdes Lösegeld, um aufzuerstehen. Wie die zukünftige Auferstehung dir heute Ruhe schenkt: Erstens, jeder Mensch braucht ein Lösegeld, um aufzuerstehen. Zweitens, kein Mensch hat eigenes Lösegeld, um aufzuerstehen. Und drittens, weise Menschen vertrauen auf fremdes Lösegeld, um aufzuerstehen. Ja, wie schon gesagt, wenn wir den Psalm lesen, wird es auffallen, vordergründig geht es gar nicht so sehr um die Auferstehung oder um Jesus. Dieser Psalm ist eigentlich ein Weisheitspsalm. Ja, das heißt, er möchte dir etwas beibringen. Er möchte dir, dass, wenn du den gelesen hast, danach weiser bist als vorher. Und deswegen sollst du gut zuhören. Vers 2. Hört dies, ihr Völker alle, horcht doch auf, alle Bewohner der Welt, ihr Menschenkinder und Herrensöhne, alle miteinander, reich und arm. Mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Ja, also in der Predigt einzuschlafen ist niemals eine gute Idee. Aber heute Morgen ist es eine ganz besonders schlechte Idee. Denn bevor es wirklich losgeht, sagt dir Gottes Wort heute Morgen ins Gesicht oder besser ins Ohr: Hör mal richtig zu. Und zwar egal, wo du herkommst, denn was ich dir jetzt zu sagen habe, ist wirklich wichtig. In den ersten Versen ist das meistverwendete Wort alle. Ja, ihr Völker, alle Bewohner der Welt, hör zu, egal welcher Schicht du angehörst. Ja, in Vers 3 ist die Rede von Menschensöhnen und Herrensöhnen. Menschenkinder, das sind so die Normalos. Und Herrensöhne sind die Kinder der Einflussreichen und Mächtigen. Aber der Psalm sagt, egal wo du herkommst, egal welcher Schicht du entstammst, hör zu. Und Vers 3, reich und arm, ja, egal wie viel Geld du hast, hör zu. Kurz gesagt, völlig egal wer du bist. Jeder Mensch soll zuhören, denn jeder Mensch braucht die Weisheit, die in diesem Psalm zu finden ist. Und nachdem der Psalmist 5 Verse lang dich dazu aufruft, wirklich gut zuzuhören, kommt jetzt in Vers 6 eben die entscheidende Frage, die Überschrift über dem Psalm: Warum sollte ich mich fürchten an bösen Tagen? Die Antwort, die Gottes Wort gibt, die hat sehr viel mit Lösegeld zu tun, wie wir schon gesehen haben. Und wir wollen uns jetzt im ersten Punkt anschauen, was bedeutet, dass jeder Mensch Lösegeld braucht, um aufzuerstehen. Jeder Mensch braucht ein Lösegeld, um aufzuerstehen. Das Radikalste, was jeder Mensch in seinem Leben erlebt, jeder Mensch, das ist der eigene Tod. Und es trifft irgendwann jeden. Der Psalm macht es wieder und wieder und wieder deutlich. Ja, Vers 11 zum Beispiel. Denn er, der Mensch, sieht ja, dass die Weisen sterben, der Tor und der Narr kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Ja, egal, ob du weise bist oder nicht, du wirst sterben. Was interessant ist in diesem Psalm, weil er dich ja ermutigt dazu, weise zu werden, aber selbst das verhindert nicht, dass du stirbst. Ja, und Vers 13. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Vers 15. Herdenweise sinken die Menschen ins Totenreich hinab, der Tod weidet sie und die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Das Totenreich verzehrt ihre Gestalt fern von ihrer Wohnung. Vers 19. Denn der Mensch preist sich glücklich, solange er lebt. Und man lobt dich, wenn es dir gut geht. Bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Und dieser scheinbar so hoffnungslose Punkt, der zieht sich durch den gesamten Psalm. Du wirst sterben. Und das ist ein großer Grund zur Angst. Aber warum macht uns eigentlich die Aussicht auf den Tod so eine große Angst? Wir Menschen haben so eine Angst vor dem Tod, weil wir in unseren Herzen auf Ewigkeit gepolt sind. Jeder Mensch, ausnahmslos jeder Mensch, auch ein Atheist, sehnt sich nach Ewigkeit. Egal, ob ein Mensch an ein Leben nach dem Tod glaubt oder nicht, er sehnt sich nach Ewigkeit. In Prediger Kapitel 3, Vers 11 lesen wir: Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und diesen Gedanken finden wir auch hier in diesem Psalm. Der Mensch tut alles, Vers 10, damit er für immer leben könnte, die Grube, also das Grab, nicht sähe. Dafür tut der Mensch alles. Alle Menschen wissen, dass sie sterben müssen. Aber, das ist der Grund für unsere Angst, wir Menschen kommen mit diesem Gedanken nicht klar. Sie enden wie die Tiere, die Menschen. Ja, Vers 13 am Ende, der Mensch gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Und das ist wie so ein Refrain durch den Psalm, denn es kommt noch ein zweites Mal vor, ganz am Ende, in Vers 21. Ja, auch Tiere haben in gewisser Weise Angst vor dem Tod. Wenn sie bedroht werden, von größeren Raubtieren zum Beispiel, dann rennen sie weg in Panik. Aber sie tun das aus Instinkt oder Reflex. Wir Menschen haben Angst vor dem Sterben, weil der Tod, die Aussicht auf den Tod mit unserer Sehnsucht nach Ewigkeit im Herzen zusammenprallt. Jeder Mensch merkt, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja, ich habe in meinem Herzen diese Sehnsucht nach Ewigkeit und dann gibt es da diese Realität des Todes und beides beißt sich. Und jetzt versucht der Mensch, diese Spannung zu lösen. Und er kommt dahinter, dass es einen Preis kostet, um dieses Problem zu lösen. Jeder Mensch weiß, dieses Problem kriege ich nicht so einfach gelöst, es kostet mich einen Preis. Nämlich ein Lösegeld. Ja, und von diesem Lösegeld ist in dem Psalm immer wieder die Rede. Vers 8 lesen wir von Erlösen und Lösegeld, in Vers 10 Erlösung, in Vers 16 nochmal Erlösen. Ja, und es wird deutlich, dieses Lösegeld ist der Schlüssel, um das Problem der Angst vor dem Tod zu lösen. Dieses Lösegeld ist die Antwort auf die Frage, warum sollte ich mich denn fürchten an bösen Tagen? Und die alles entscheidende Frage ist jetzt natürlich, wo finde ich die Lösung? Wo finde ich das Lösegeld? Und die meisten Menschen, die suchen dieses Lösegeld irgendwo in sich selbst oder bei sich selbst. Und Gottes Wort zeigt uns heute Morgen, dass das sehr dumm ist. Denn in dir selbst oder bei dir selbst wirst du das Lösegeld nicht finden. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Kein Mensch hat eigenes Lösegeld, um aufzuerstehen. Ja, jeder Mensch versucht, dieses Lösegeld irgendwo zu finden. Und meistens hat die Antwort, die ein Mensch gibt, also meistens sucht der Mensch irgendwo dieses Lösegeld in seinem eigenen Besitz oder Geld. Ja, es ist der Versuch, durch das eigene Geld oder den eigenen Besitz sich irgendwie Ewigkeit zu schaffen, irgendwie diese Sehnsucht nach Ewigkeit zu stillen. Vers 7. Sie, die Menschen, verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Menschen versuchen also mit ihrem eigenen Besitz Ewigkeit zu schaffen, und zwar sich selber Ewigkeit zu schaffen. Aber wie machen die Menschen das? Ich glaube, so in der Geschichte der Menschheit hat es grob gesagt drei Wege gegeben, wie Menschen versucht haben, sich selbst Ewigkeit zu schaffen. Es ist der materialistische Weg, der religiöse Weg und der technische Weg. Der materialistische Weg, der religiöse Weg und der technische Weg. Der erste Weg, der materialistische Weg, das ist im Prinzip der, der in diesem Psalm ausführlich beschrieben wird. Jemand, der diesen Weg geht, der sagt, okay, ich muss am Ende meines Lebens sterben. Das ist so. Ich werde nicht ewig leben. Ich glaube, dass mit dem Tod alles raus ist. Und trotzdem versuche ich diese Sehnsucht nach Ewigkeit, die ich in meinem Leben habe, mit irgendwelchen materiellen Dingen zu stillen. Ja, zum Beispiel, indem ich mir lauter luxuriöse Dinge kaufe, die mich davon ablenken, dass ich sterben muss. Ja, es sind heute zum Beispiel Dinge wie Unterhaltung, wie Urlaube und Reisen, wie tolle Häuser, tolle Autos, einfach alles, was man sich für Geld kaufen kann. Und solange ich das habe, beziehungsweise solange das irgendwie noch neu und aufregend ist, habe ich dadurch die Möglichkeit, eine Weile die Tatsache zu vergessen, dass ich sterben muss. Paulus nennt dieses Lebensmotto im Neuen Testament mal, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Oder hier Vers 7, sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und diese Leute, die diesen materialistischen Weg gehen, die sorgen auch vor für ihre Zeit nach dem Tod. Sie wissen zwar, da bin ich nicht mehr da, aber sie hoffen durch ihren Besitz quasi doch irgendwie ewig da zu sein. Ja, Vers 12, ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen. Ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Robert Bosch ist. Aber jedes Mal, wenn wir jemandem erklären, wie er hier zur Gemeinde kommt, in der Robert-Bosch-Straße, dann nehmen wir seinen Namen in den Mund. Ja gut, also er hat diese Straße vermutlich nicht selbst so genannt. Er ist also unschuldig. Aber es gibt viele Bauwerke und Straßen und was weiß ich nicht alles in dieser Welt, die Leute gebaut haben, die sie so genannt haben, wie sie selber heißen, um, wenn sie mal nicht mehr da sind, trotzdem weiter noch im Gedächtnis der Leute zu bleiben. Und ihr Motto ist, ich bin zwar selbst nicht ewig, das weiß ich, aber immerhin schafft mir mein Geld ein Stück weit Ewigkeit in dieser Welt. Ja, das ist dieser materialistische Weg. Dann gibt es zweitens einen anderen Weg, den Menschen gehen, das ist der religiöse Weg. Und dieser Weg geht davon aus, es gibt tatsächlich einen Gott oder vielleicht auch Götter. Und diese Götter, die stehen auch über dem Tod, sie sind stärker als der Tod. Man geht auch davon aus, es gibt tatsächlich eine unsichtbare Welt, in der man ewig leben kann. Und ich strenge mich jetzt mein ganzes Leben lang an, um auf diesem religiösen Weg mir dieses ewige Leben irgendwie zu verdienen. Jetzt nimmt man also sein Geld, seinen Besitz nicht, um sich abzulenken oder sich selbst ein Denkmal zu bauen, sondern man nimmt sein Geld und seinen Besitz, um sich die Ewigkeit zu erkaufen. Man kauft sich die Ewigkeit bei Gott oder den Göttern. Das ist der zweite, der religiöse Weg. Und der dritte Weg, das ist der technische Weg. Ja, auf eine gewisse Art und Weise verbindet er die beiden ersten Wege und es ist auch der neueste Weg. Denn erst der technische Fortschritt, den wir heute haben, der erlaubt es überhaupt in diese Richtung zu denken. Und dieser Weg versucht durch Technik, den Menschen in dieser Welt hier ewig leben zu lassen. Da gibt es mehrere Vorschläge. Ja, zum Beispiel haben Menschen vorgeschlagen, wenn es möglich wäre, den Körper so zu verändern, dass er nicht mehr alt wird, dann würde ja der Mensch in der Lage sein, wirklich ewig in dieser Welt zu leben. Oder andere Leute haben den Plan, wie wäre es denn, wenn wir es schaffen würden, das Bewusstsein aus dem Gehirn runterzuladen auf eine Cloud. Ja, so ähnlich wie bei einem Computer. Und dann könnte man das dann auch in ein anderes Gehirn wieder hochladen. Und dann immer, wenn ein Mensch alt wird, könnte man dann sein Bewusstsein runterladen und auf das Gehirn eines jungen Menschen wieder hochladen. Und so würde man irgendwo ewig leben. Ja? Alle paar Jahrzehnte mit einem neuen Körper, aber immer mit demselben Bewusstsein, mit demselben Ich. Ich habe große Zweifel, ob das jemals technisch möglich sein wird. Aber wenn du jetzt denkst, es klingt irgendwie wie ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2398. Die größten Konzerne in dieser Welt geben pro Jahr Millionen von Euro oder Dollar aus, um genau das hinzukriegen. Der bekannteste Forscher weltweit in diesem Bereich ist vermutlich der Amerikaner Ray Kurzweil. Er arbeitet für ein Unterunternehmen unter Google. Google gibt da Millionen von Dollar hin. Und er hat schon die Voraussage gemacht, im Jahr 2030 wird die Lebenserwartung so durch die Decke gehen, dass wir quasi auf Dauer ewig leben werden, beziehungsweise unsterblich werden als Menschen. Man hat ihn mal gefragt, glauben Sie, dass es einen Gott gibt? Worauf er die vielsagende Antwort gegeben hat, noch nicht. Und dieser technische Weg versucht, die ersten beiden Wege zu verbinden. Ja, diese Leute glauben mit den Materialisten, alles was es gibt, ist das, was wir hier sehen können, die sichtbare Welt. Ja, es gibt darüber hinaus nichts. Kein Gott, kein Himmel, keine Hölle. Aber mit den Religiösen glauben sie, dass Ewigkeit tatsächlich erreicht werden kann. Also, dass man selbst wirklich ewig leben kann. Aber jetzt eben, indem man durch Technik den Tod hinauszögert und irgendwann abschafft. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viel davon und wann Kurzweil und Konsorten davon hinbekommen werden, aber eine Sache weiß ich. Was sie mit all dem auf jeden Fall nicht schaffen werden, ist Ewigkeit zu schaffen. Die Sehnsucht nach Ewigkeit im Herzen von uns Menschen werden sie damit nicht stillen können. Und das kann keiner dieser drei Wege, egal wie sehr man sich anstrengt. Vers 8. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sähe. Der erste und der dritte Weg, also die Materialisten und die Techniker, die leugnen ja Gott. Ja, wir sind nicht religiös. Sie sagen, es gibt nur die sichtbare und die messbare Welt Und darüber hinaus gibt es nichts. Mit dem Tod ist alles aus. Aber sie merken gar nicht, wie sie trotzdem hoffnungslos religiös sind. Wie sie versuchen, diese Sehnsucht in ihrem Innern nach Ewigkeit zu stillen. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb über Ray Kurzweil im Jahr 2018, sie glauben an die angeborene Fehlerhaftigkeit des Menschen, so wie Christen an die Erbsünde glauben. Wie das Christentum Erlösung von der Erbsünde verspricht, so bieten uns ihre Überzeugungen die Erlösung von unserem begrenzten Verstand, unseren irrationalen Emotionen und unseren alternden Körpern. Zitat Ende. Sie wollen ohne Gott auskommen oder wie die Religiösen Gott bestechen, um Ewigkeit zu bekommen. Aber es funktioniert nicht. Was auch immer du probierst, welchen Weg du auch immer einschlägst, worauf immer auch du deine Hoffnung setzt. Vers 18. Deine Herrlichkeit, dein Ruhm fährt dir nicht nach. Selbst wenn du dir hier auf der Erde irgendwie eine kleine Herrlichkeit geschaffen hast mit deinem Geld und Besitz, es nach den Maßstäben dieser Welt weit gebracht hast am Ende deines Lebens, das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt der Volksmund. Wenn eine Generation dabei scheitert, hier auf der Erde Ewigkeit zu schaffen, dann schaut die nächste Generation sich das an. Und vielleicht macht sie sich am Anfang noch über die Alten lustig, über den Materialismus und so weiter. Und am Ende machen sie genau so weiter. Ja, Vers 14. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit. Und doch haben ihre Nachkommen Wohlgefallen an ihren Worten. Menschen gehen den materialistischen Weg oder den religiösen Weg oder den technischen Weg. Und alle drei Wege haben gemeinsam, je mehr Geld du hast, desto größer scheinen deine Erfolgschancen zu sein. Aber alle drei Wege werden scheitern. Sie schaffen keine Ewigkeit. Ja, Vers 8. Der Mensch hat kein Lösegeld. Es ist einfach zu teuer. Und damit hat der Mensch auch keine Antwort auf seine Angst. Wie ist das jetzt mit uns Christen? Ja, wir sind ja auf keinem der drei Wege unterwegs. Aber auch wir brauchen Lösegeld, um diese Frage zu beantworten. Warum sollte ich mich denn fürchten an bösen Tagen? Dieses Lösegeld finden wir allerdings nicht bei uns selbst. Das finden wir auch nicht in unserem Geldbeutel oder auf unserem Konto. Das finden wir woanders. Oder besser gesagt, dieses Lösegeld finden wir bei jemand anderem. Ein dritter Punkt. Weise Menschen vertrauen auf fremdes Lösegeld, um aufzuerstehen. Dieser Psalm teilt die Menschheit in zwei Gruppen ein. In Weise auf der einen Seite und in Toren oder Narren auf der anderen Seite. Weise Menschen sind nicht unbedingt die, die schlauer sind als andere Menschen. Und Narren sind nicht unbedingt dümmer als andere Menschen. Geht hier nicht um den Intelligenzquotienten. Nein, weise Menschen sind Menschen, die mit Gott rechnen. Oder anders gesagt, du bist weise, wenn du dein Leben vorwärts lebst, aber vom Ende her planst. Sag das nochmal. Du bist weise, wenn du dein Leben vorwärts lebst. Es geht ja auch nicht anders, aber vom Ende her planst. Was meine ich damit? Weise Menschen wissen, dass sie nach ihrem Tod vor Gott stehen werden. Und das prägt alles, was sie in diesem Leben hier tun. Deswegen betet Mose im Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Den Unterschied zwischen weisen Menschen und törichten Menschen, den sieht man nicht auf den ersten Blick. Ja, und oft sieht man den auch überhaupt nicht. Und deswegen ruft der Psalm in den ersten Versen dich und mich so sehr dazu auf, mal wirklich zuzuhören. Ja, denn auch das Ende des Lebens ist ja für beide erstmal gleich. Ja, Vers 11, denn er sieht ja, dass die Weisen sterben und der Tor und der Narr kommen miteinander um. Äußerlich trifft sie das gleiche Ende. Und doch gibt es einen Riesenunterschied zwischen beiden. Wenn du weise bist, hast du Gott auf dem Schirm. Hast du Gott nicht auf dem Schirm, bist du ein Narr. Egal wie viel Geld du hast. Egal wie schlau du bist. Egal was du in deinem Leben alles hinbekommen hast. Weise Menschen verlassen sich auf Gott. Weißt du, was spannend ist? Das steht hier in dem Psalm an keiner Stelle. Aber es wird die ganze Zeit indirekt kommuniziert. Der ganze Psalm zeigt dir, wie du es nicht machen sollst und was passiert, wenn du es falsch machst. Ja, interessanterweise zeigt der Psalm dir nicht, was du machen sollst, damit du weise wirst und was das dann alles für Vorteile hat, sondern es zeigt dir, wie fatal es ist, wenn du ein Narr bist. Angefangen von Vers 7, ja, sie, also die törichten Menschen, verlassen sich auf ihr Vermögen, bis Vers 21. Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht, also ohne Weisheit ist, gleich dem Vieh, das umgebracht wird. Ja, was der Psalmist hier macht, ist so ein bisschen wie der Arzt, der ein ganz tolles Medikament hat. Und er stellt irgendwie fest, die Patienten, die zu mir kommen, die wollen dieses Medikament nicht nehmen. Die sind irgendwie skeptisch. Und er hat jetzt zwei Möglichkeiten, wie er die Patienten davon überzeugen kann, dass sie das Medikament auch tatsächlich nehmen. Er kann ihnen einerseits zeigen, was für tolle Folgen es hat, wenn sie dieses Medikament nehmen. Ja, was, dann sind alle Beschwerden weg. Er kann ihnen vorschwärmen, wie viel besser es ihnen gehen wird. Oder die andere Möglichkeit, die dieser Arzt hat, er kann dem Patienten zeigen, welche fatalen Folgen es hat, wenn er das Medikament nicht nimmt. Und häufig wählt die Bibel den ersten Weg. Sie zeigt uns, wie wunderbar es ist, wenn wir nach Weisheit streben, wie wichtig das ist, wie gut das für unser Leben ist. Das ganze Buch der Sprüche funktioniert im Prinzip so. Aber in diesem Psalm geht die Bibel den zweiten Weg. Sie zeigt dir, was für schreckliche Folgen es hat, wenn du töricht bist, wenn du wie ein Narr lebst. Und die Botschaft dieses Psalms ist, lebe nicht töricht, lebe du weise. Versuch nicht, auf irgendeinem Weg deine Sehnsucht nach Ewigkeit zu stillen, auf irgendeinem Weg, der sich am Ende nur als Sackgasse herausstellt. Versuch nicht, auf irgendeinem Weg Antworten für deine Angst zu finden, auf den du am Ende nur noch viel mehr Angst haben wirst. Aber auch wenn dieser Psalm diesen negativen Grundton hat, er bleibt dabei nicht stehen. Ja, er zeigt uns zwar größtenteils, wie töricht es ist, unweise zu leben, aber es ist spannend. Denn über diese törichten Menschen wird im gesamten Psalm nur in der dritten Person gesprochen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er macht das und das, sie werden alle sterben und so weiter. Und es zieht sich durch den gesamten Psalm, mit Ausnahme von der Einleitung in den ersten 5 Versen. Und nach den ersten 5 Versen wird das dann nur noch zweimal durchbrochen. Einmal in Vers 6, nämlich diese Frage, warum sollte ich mich fürchten an bösen Tagen? Und dann vor allem in Vers 16. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Die Antwort auf das Problem des Todes, die Antwort auf deine Angst ist Gott. Aber Gott, Vers 16. Aber Gott, ja, in dieser Kombination sind das vielleicht die zwei schönsten Wörter in der Bibel. Ganz bekannte Stelle in Epheser 2. Wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden und dann aber Gott. Und hier in Vers 16, aber Gott. Ja, du bist ein nach Ewigkeit lechzendes Wrack. Aber Gott. Ja, unter den Törichten ist es so, die einen ignorieren oder leugnen Gott und so investieren sie ihr Lösegeld in irdische Dinge. Ja, manche in Denkmäler für sich selbst und andere eben in Unsterblichkeitsforschung. Und die immerhin an etwas Übernatürliches glauben, die sammeln ihr Lösegeld und zahlen es dann an ihren Gott, in der Hoffnung, dass es reicht. weißt du, es reicht nicht. Gott braucht dein Lösegeld nicht. Du hast doch gar keins. Also brauchst du fremdes Lösegeld. Ja, mit unseren Versuchen, irgendwie unser eigenes Lösegeld zu bezahlen, da sind wir irgendwie so, wie wenn meine Tochter zum Beispiel bei uns unter dem Sofa 10 Cent finden würde. Und sie würde dann ganz stolz mit diesen 10 Cent zu mir kommen und sagen, Papa, guck mal, ich habe hier 10 Cent gefunden. Ich wollte dir schenken, damit du schneller den Kredit fürs Haus zurückbezahlen kannst. Das hat sie noch nie gemacht. Aber würde sie das eines Tages machen, würde ich müde lächeln und sagen, danke, mein Schatz, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist so absurd, weil du, wenn überhaupt, nur 10 Cent in deiner Tasche hast, um dein unendlich hohes Lösegeld bei Gott zu bezahlen. Und deswegen Vers 16. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen. Deswegen zahlt Gott es für dich, wenn du auf ihn vertraust, dich auf ihn verlässt, statt dich auf dein eigenes Geld zu verlassen, wie es der Narr tut. Und nicht nur das. Er nimmt dich sogar zu sich. Vers 16 weiter, denn er wird mich aufnehmen. Er wird mich in seine Arme schließen, wie ein Vater sein Kind. Die Zahlung des Lösegelds, hier aus Vers 16, und die Annahme bei Gott. Beides ist undenkbar ohne Jesus und seine Auferstehung. Ich weiß nicht, wie viel die Söhne Korahs, die diesen Psalm gedichtet hatten, von der Auferstehung von Jesus wussten. Ich sage es mal ein bisschen drastisch, so aus ihrer Perspektive, aus der Perspektive des Alten Testaments, klingt Vers 16 ja so ein bisschen wie so ein frommer Wunsch. Sowas, was ganz schön wäre, aber gibt es irgendeinen Grund, warum ich darauf hoffen darf? Ja, in aller Hoffnungslosigkeit des Todes, der ja wirklich jeden Menschen trifft, wieso diese Überzeugung, dass es bei mir anders sein sollte? Denn es ist ja schon die Frage, die der Psalm offen lässt. Wie kann das alles geschehen? Wie kann Gott mich erlösen und aufnehmen? Woher kommt denn das Lösegeld für mich? Ja, der Psalm sagt nur, ich habe es nicht selber. Erst viele Jahre später gibt Gott uns die Antwort. In diesen 3 Tagen, als sein Sohn durch seinen Tod am Kreuz das Lösegeld bezahlt hat und als derselbe Sohn nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Und wegen der Lösegeldzahlung in der Vergangenheit wird jeder, der an Jesus Christus glaubt, in Zukunft frei von aller Schuld vor Gott stehen. Und wegen der Auferstehung Jesu in der Vergangenheit wird jeder, der an Jesus Christus glaubt, in der Zukunft auch auferstehen. Die Kraft der Auferstehung von Jesus in der Vergangenheit, die ist dieselbe Kraft, die eines Tages in der Zukunft auch deinen Tod besiegen wird. Wir haben eben gesungen, Jesus lebt, aber nicht nur Jesus, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Genau diese Überzeugung ändert dein Heute. Das bringt mich zurück zur Frage vom Anfang. Was genau hat denn die Auferstehung von Jesus mit meinem Heute zu tun? Wie genau ändert Ostern mein Heute? Die Antwort, die uns Gottes Wort heute Morgen gibt, lautet: Ostern nimmt dir deine Angst. Deine Angst vor der Zukunft, deine Angst vor Menschen oder Systemen, deine Angst vor dem Leben, deine Angst vor dem Tod. Du wirst sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und es werden viele Dinge in deinem Leben passieren, die werden dir Angst machen, die werden dir Sorgen machen. Aber wenn du dann Angst hast oder dir Sorgen machst, dann denk an das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Als der Tod den, der das Leben selbst ist, nicht halten konnte. Denn egal, was in deinem Leben dir heute Unruhe schafft, egal, was dir heute Angst macht, es wird vorbei sein in dem Moment, wo der Mann von Golgatha dich mit durchbohrten Händen in seine Arme schließt. und endlich, endlich deine Sehnsucht nach Ewigkeit stillt. Und schon heute sagt er zu dir, hab keine Angst, weil die zukünftige Auferstehung alles gut macht. Ja, nochmal Vers 16. Aber Gott wird, also in Zukunft, meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Und dann kommt Vers 17. Deswegen fürchte dich nicht. Ich fürchte nichts, ich weiß, mir ist vergeben. Die Zukunft fest, das Lösegeld bezahlt. Durch Jesu Blut und Leid bin ich begnadigt. Der Tod besiegt, weil Jesus auferstand. Es ist nicht mein Lösegeld, es ist fremdes Lösegeld. Es ist nicht mein Lösegeld, es ist seins, was er für mich zahlt. Und nur Stunden vor seinem Tod hat Jesus mit seinen Jüngern geredet. Dabei hat er unter anderem diesen Satz gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber weißt du was? Jesus hat danach weitergeredet. Er hat gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen.